Paulus hat ja viele Gemeinden gegründet, aber ich habe das Gefühl, dass diese eine etwas Besonderes ist. Vor 2 Wochen haben wir mit einer neuen Themenreihe angefangen. Joni hat schon gerade erwähnt und eingeleitet mit dem Philipperbrief. Und ja, ich dachte ehrlich gesagt nicht, bevor ich den gelesen habe, dass ich Paulus kurz halten kann, aber es sind tatsächlich nur 4 Kapitel. Und ja, wir werden trotzdem eine Menge anschauen in den nächsten Wochen, anschauen zu haben, näher einsteigen. Ja, mir ist genauso wie dem Joni der Brief auch schon sehr ans Herz gewachsen. Ähnlich wie Joni habe ich versucht, den Brief in der vergangenen Zeit sehr oft zu hören. Ich habe dann im Auto zur Arbeit einfach die Hörbibel laufen lassen. Das hat gut gepasst, dauert ungefähr eine Viertelstunde. Und es ist unglaublich, finde ich, welche Wirkung dieser Brief erzielt. Einfach das, was schon unterschwellig, was man so, ohne jetzt genauer tiefer einzusteigen, sondern einfach mal zuzuhören, diesen Brief im Gesamten, was unterschwellig aus diesem Brief klingt. Ich habe richtig gemerkt, mit welcher Einstellung ich dann auf die Arbeit oder ins Büro gegangen bin. Und man sagt ja immer, eine Predigt braucht unbedingt eine Anwendung. Ihr wollt ja irgendwas Praktisches an die Hand haben. Und deswegen gebe ich euch gleich zu Anfang was mit. Joni hat schon gesagt, lest den Brief. Ich mag das Argument zwar nicht, aber es zieht, er ist nicht lang. Ja, es dauert nicht lang, sich den durchzulesen. Wie gesagt, 15 Minuten. Und dann hat man den wirklich gut durchgelesen. Und ich fordere euch jetzt mal heraus, fangt heute noch damit an. Ja? Und ihr werdet merken, wie bei jeder Wiederholung euch, wie Joni auch schon gesagt hat, mehr Dinge auffallen, ihr mehr das Verständnis habt einfach für diesen Brief, für das, was Paulus übermitteln möchte und ein Gefühl dafür bekommt, wie euch plötzlich Dinge ins Auge stechen, wie einfach der Heilige Geist euch Dinge zeigt oder euch in Dingen überführt, wo ihr vorher drüber gelesen habt. Es ist total spannend, sich mal so intensiv mit dem Brief zu beschäftigen und den über einen Zeitraum einfach mal so am Stück immer zu genießen und durchzulesen. Und ich bin mal so provokant und ich frage, warum bist du heute hier? Warum sitzt du heute hier auf deinem Stuhl? Was hat dich dazu bewegt? Was ist der Grund dafür? Vielleicht weißt du es nicht mehr, vielleicht Tradition, naja, das mache ich halt jeden Sonntag so. Aber wenn du hier bist, um mehr über Gott zu erfahren, wie er ist und was er denkt, und weil du Jesus nachfolgen willst und ihm immer ähnlicher werden willst, dann bist du richtig hier, auf jeden Fall. Und dann bist du auch eingeladen, deine eigene Bibel mitzubringen. Und du bist eingeladen, den Philipperbrief in den nächsten Wochen als Vorbereitung zu lesen. Und ich möchte uns gemeinsam, versteht mich nicht falsch, ich predige das gerade auch mir, ich möchte uns gemeinsam einfach in den nächsten Wochen herausfordern, dass wir gemeinsam an den Philipperbrief drangehen und ihn gemeinsam lesen wollen. Dass ihr ihn zu Hause vorbereitet, sodass wir einfach schon auf etwas aufbauen können, wenn wir dann von hier vorne Leute haben, die sich damit beschäftigt haben. Ich habe das Gefühl, dass in unseren Gemeinden sich irgendwie so eine Kultur des Konsumierens eingeschlichen hat. Ich gehe halt am Sonntag in die Gemeinde und ich konsumiere. Ich setze mich hin, höre zu. Ja, und in Franken gibt es dann am Schluss noch ein Bastjo. Aber ich glaube, wir haben aus den Augen verloren, dass die Verantwortung auf beiden Seiten liegt. Natürlich, der Prediger ist in der Verantwortung, das Wort klar, wahrheitsgemäß und nach bestem Gewissen und Wissen auszulegen. Aber genauso sind wir als Zuhörer in der Verantwortung, richtig zuzuhören. Genau, und ich will euch einfach ermutigen, damit einzusteigen jetzt in diese Themenreihe, einfach da nochmal neu anzupacken, einzusteigen in den Philipperbrief. Wir sind jetzt noch am Anfang. Genau, ich möchte zu Beginn bitten. Ja, Herr, ich danke dir einfach für den Philipperbrief. Ich danke dir, dass er nicht so lang ist, dass man ihn gut lesen kann. Und ich danke dir vor allem einfach für das, was drin steht, Herr. Ich danke dir, dass er so eine Freude und so eine Ermutigung ist für viele Christen auf der ganzen Welt. Ich danke dir, dass auch du mich dadurch angesteckt hast, Herr. Ich danke dir, dass ich schon viel lernen durfte durch die Vorbereitung. Ich bitte dich jetzt, dass du uns wach machst und die Ohren öffnest und die Herzen öffnest, dass wir einfach gut zuhören können, was du sagen möchtest jetzt durch dein Wort, Herr. Und ich bitte dich, dass du mich benutzt, um einfach das zu sagen, was du sagen möchtest. Amen. Ganz zu Beginn habe ich gesagt, dass ich glaube, dass die Gemeinde in Philippi etwas ganz Besonderes für Paulus war. Wir haben vor 14 Tagen gehört, dass Paulus die Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hat. Genau, es war ungefähr 51 nach Christus, ist nicht so wichtig. Andreas hat betont, dass es die erste europäische Gemeinde war. Das ist etwas Besonderes, ja, weil es uns direkt anbelangt eigentlich. Ja, und die Gründung alleine war schon spektakulär. Wir haben zurückgeschaut in die Apostelgeschichte. Ich gebe euch ein Stichwort, das Erdbeben im Gefängnis, ja. Und 6 Jahre später besucht Paulus sie dann nochmal auf seiner dritten Missionsreise. Und nochmal 3 Jahre später, also insgesamt 9 Jahre später, schreibt er dieser Gemeinde aus Rom, aus der Gefangenschaft, aus seiner ersten Gefangenschaft. Und da, das erfahren wir im Brief, bekommt er auch Besuch von einem Leiter von der Gemeinde aus Philippi. Und der bringt ihm anscheinend eine enorme materielle Unterstützung aus Philippi mit. Vielleicht ist es Geld, finanzielle Mittel, aber vielleicht auch vor allem Köstlichkeiten oder wie auch immer. Auf jeden Fall bringt diese Gemeinde mit diesem Leiter zu Paulus in der Gefangenschaft einfach Unterstützung. Und man geht davon aus, dass diese Gemeinde auch regelmäßig Spenden eingesammelt hat, um Paulus Unterhalt allgemein auf den ganzen Missionsreisen zu bezahlen und zu unterstützen. Das ist eine der wenigen Gemeinden, die das getan hat. Und als Antwort auf diesen Besuch von diesem Gemeindeleiter in Rom schreibt Paulus dann eben diesen Brief. Und ich will jetzt mit euch einsteigen. Wir lesen einfach den Text, und zwar Philipper 1, 1 bis 11 lese ich aus der Schlachterübersetzung. Ihr könnt mitlesen, hier vorne oder in euren Bibeln. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zu Ehre und zum Lob Gottes. Wow, ich finde allein schon in den ersten 11 Versen schwingt da so eine Stimmung mit einfach. Ich finde es Wahnsinn, was für einen ehrlichen und intimen Einblick wir in die Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde bekommen. Gleich schon zu Beginn wird einfach deutlich, das ist eine besondere Gemeinde für Paulus. Ja. Und ich denke, euch ist auch schon aufgefallen, wie herzlich und liebevoll die ersten paar Verse von Paulus sind. Und das zieht sich eigentlich durch den ganzen gesamten Brief, das werden wir sehen, dass es ein sehr herzlicher Ton ist. Und es gibt Ausleger, die meinen, dass es der persönlichste Paulusbrief an der Gemeinde ist. Nach der einleitenden Anrede und dem Gruß stimmt Paulus immer eigentlich in seinen Briefen ein Danklied an. Das tut er hier in Vers 3 und er schreibt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium von ersten Tag an bis jetzt. Okay. Nochmal zurück, genau. Also wenn das mal keine Übertreibungen sind, so oft ich an euch gedenke, alle Zeit für alle mit Freuden Fürbitte tun, ja. Das ist Paulus. Paulus, ein Mann des Gebets, dem das wirklich am Herzen liegt. Und er möchte hier ganz deutlich machen, ihr seid in meinen Gedanken. Ich denke tagtäglich an euch. Und das tut er mit Freude. Und weiter in Vers 6 nutzt er dann die Gelegenheit, die Philipper zu ermutigen und schreibt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher an euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Was für eine tolle Botschaft auch für uns heute. Wir können sicher sein, dass Gott, wenn er ein Erlösungswerk angefangen hat in uns, es auch vollenden wird, definitiv. In Vers 7 wird Paulus wahrscheinlich selber klar, dass er ja gerade voll das Loblied auf die Philipper anstimmt und er bekräftigt sich selbst oder beschwichtigt sich. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Hier sieht man einfach, dass die Philipper seine Kinder im Glauben sind. Sie haben Anteil in allen Lebenssituationen Paulus. Ja? Er schreibt hier Anteil in meinen Fesseln, Anteil an der Verteidigung des Evangeliums, Anteil an der Bekräftigung des Evangeliums. An den Fesseln, weil sie ihn in der Gefangenschaft unterstützt haben, weil sie an ihn gedacht haben, für ihn gebetet haben. An der Verteidigung des Evangeliums, weil sie selber Verfechter des Evangeliums in Philippi waren, weil sie evangelisiert haben, weil sie gewachsen sind, weil sie als Gemeinde zusammengestanden sind. Bekräftigung des Evangeliums, weil sie eben die Lehre der Apostel auch gelehrt haben. Und so sind es einfach seine lieben Geschwister, die Anteil haben an der genau selben Gnade. Und ja, er ist wirklich dankbar über ihre Loyalität und den Beistand. Vor allem jetzt auch in dieser schweren Zeit, wo er aus der Gefangenschaft schreibt. Und am Schluss dieser Danksagung nennt Paulus sogar Gott als seinen Zeugen, um seine Sehnsucht zu untermauern. Er schreibt, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und ich finde, Verlangen ist schon ein enorm starkes Wort, wenn man da von einer Person zu einer anderen schreibt. Ja? Andere übersetzen es mit Sehnsucht, ich sehne mich danach. Aber hier wird einfach so deutlich, dass Paulus eine sehr intime Beziehung zu dieser Gemeinde hat und dass sie ihm sehr am Herzen lag. Und man muss bedenken, im Hinterkopf behalten, dass Paulus ja ehemals Jude war. Und er hier an eine Gemeinde schreibt, die komplett aus Heiden bestand oder eine Heidengemeinde war im Prinzip. Genau, und mit diesem Vers endet auch sein Danklied am Anfang von dem Philipperbrief. Und wie es für seine Briefe üblich ist, geht es weiter mit einem Gebet. Und er betet für die Empfänger des Briefes. Und die folgenden drei Verse ab Vers 9 sind das Fürbittegebet von Paulus für seine Lieblingsgemeinde in Philippi. Und jetzt ist die spannende Frage, wofür Paulus hier betet. Was ist das, wofür tritt er vor Gott für die Gemeinde in Philippi ein? Was ist das, das er seinen liebsten Geschwistern wünscht? Und was würden wir unseren Glaubensgeschwistern wünschen? Was würdest du deiner Lieblingsperson auf dieser Erde wünschen? Ich habe mal drei typische Möglichkeiten rausgesucht. Glück. Was bedeutet Glück eigentlich? Reichtum. Ab wann ist man sorgenfrei? Gesundheit. Gibt es denn überhaupt etwas Unvergängliches? Und deswegen habe ich meinen heutigen Text oder das heutige Thema das einzig Wahre genannt. Nein, ich meine nicht die Bierwerbung. Kannst eins weiterklicken. Auch wenn das vielleicht das ist, was man einem Lieblingsmenschen wünschen würde. Nein, heute soll es wirklich um das einzig Wahre gehen, um die Verse 9 bis 11. Und ich lade euch ein, da einfach mit einzusteigen. Okay, ich habe euch versucht mit reinzunehmen, wenn Paulus so eine enge Beziehung hat zu den Philippern, dann ist es spannend zu schauen, was ist das, wofür er dann vor Gott tritt und für sie betet. Was wünscht er ihnen? Er kennt sie sehr gut, die Geschwister. Was ist sein Anliegen für sie? Das Anliegen muss wirklich aus tiefstem Herzen kommen und ja, mit liebevoller Absicht. Und das finde ich spannend bei Paulus, einfach jetzt mal zu gucken, was wählt das aus, ja? Paulus wird dieser Gemeinde das Beste vom Besten wünschen wollen. Das ist seine Lieblingsgemeinde. Und wir schauen jetzt nochmal genauer rein und lesen die drei Verse. Philipper 1, 9 bis 11. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Mir fällt da schon das erste Wörtchen und ein, was bedeutet, dass es sich hier über einen Übergang handelt, also er bezieht sich auf das, was vorangegangen ist. Und dann fängt er an. Ausgehend von der Einstellung, die ich am Anfang schon beschrieben habe, hat seine Fürbitte meiner Meinung nach drei Aspekte. Und ich habe das so eingegliedert in drei Punkte. Und ich habe den ersten Teil die einzig wahre Liebe genannt. Ja, ich weiß, es klingt sehr romantisch, könnte auch ein Titel von so einer Schnulze sein oder so. Jedoch meint Paulus hiermit was genau anderes. Ja? Er meint eben nicht diese Hollywood-Filme. Er meint eben nicht diese Sentimentalität oder Emotion, die wir damit verbinden würden mit dem Wort Liebe. Diese Liebe beschreibt eine viel tiefere Liebe, eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Eine Liebe, die ohne Bedingungen gibt und keine Gegenliebe sucht. Eine Liebe, die eigentlich unmöglich ist. Und das griechische Wort Agape, was hier steht, dürfte euch oder einigen bekannt sein. Das ist die höchste Form der Liebe. Und das Wort kann auch mit Gottes Liebe ausgedrückt werden. Und ich habe da aus Epheser einen Text, der das vielleicht gut ausdrückt. Wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Das ist die Liebe, um die es hier geht. Das ist keine Emotion, sondern das ist die Liebe am Kreuz. Und wir sind aufgerufen, darin zu wandeln. Und ich habe eine zweite Stelle. Ein neues Gebot gebe ich euch aus Johannes, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Kurz gesagt, bei dieser Fürbitte Paulus geht es um das Hauptziel des christlichen Glaubens, das Doppelgebot der Liebe, dürfte uns bekannt sein. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Tust du das? Und durch diese Liebe untereinander, unter uns Geschwistern, die vorhanden sein sollte, weiß die Welt oder sollte die Welt wissen, dass wir Nachfolger Jesu sind. Das wird allen klar durch diese unvergleichliche Liebe, die eben seinesgleichen sucht hier auf dieser Welt. Paulus betet nun hier, dass diese Liebe, die Jesus vorgelebt hat und wir nun nacheifern sollen, noch mehr und mehr überströme. Was bedeutet das genau? Diese Formulierung, die er hier benutzt, noch mehr und mehr, ist eine unglaubliche Steigerungsform. Im Griechischen wird hier das mehr durch viel mehr gesteigert und anschließend verdoppelt. Viel mehr und viel mehr. Und dann setzt er noch ein steigendes Wort davor, und zwar überaus. Das Ganze ergibt dann überaus viel mehr und viel mehr. Ja, ich liebe Paulus. Also, ich glaube, wir sollen einfach erkennen, dass es hier um ganz viel Liebe geht. Vielleicht können wir uns das Ganze auch einfach wie ein Glas Wasser vorstellen, was schon voll ist. Und trotzdem wird die ganze Zeit noch Wasser eingegossen. Ja, es strömt einfach über. Es ist übervoll, es quillt über die ganze Zeit. Es ist einfach unglaublich viel Liebe. Das ist das, worum Paulus betet. Genau. Wir gucken weiter und sehen, dass die Liebe in bestimmten Aspekten wachsen soll. Überfließen soll. Und wir lesen, dass er von der Liebe der Erkenntnis und allem Urteilsvermögen spricht. Was bedeutet das? Dafür müssen wir verstehen, wie gesagt, dass es wirklich eine göttliche Liebe ist. Und die Frage ist, was ist eine göttliche Liebe? Wo finde ich eine göttliche Liebe? Woher kommt eine göttliche Liebe? Diese Liebe bewirkt der Heilige Geist in uns, kann der Heilige Geist in uns bewirken. Und sie kommt aus dem Wort Gottes. Da ist ihr Ursprung, dort finden wir sie. Denn Gott ist das Wort. Hier erkennen wir am besten die göttliche Liebe. Und Erkenntnis, Liebe der Erkenntnis, bedeutet hier im Genaueren das wachsende Erkennen von etwas, das man vorher schon kannte. Es geht also um ein tieferes Verständnis von Gott und seinem Wort. Es geht um ein tieferes Verständnis von Gottes Liebe durch sein Wort. Und das Wort Urteilsvermögen kommt nur einmal in der Bibel vor, und zwar an dieser Stelle. Und kann auch schwer übersetzt werden mit moralischer Sinneswahrnehmung. Auf gut Deutsch heißt es, man kann sich vorstellen, wie als hätte man einen sechsten Sinn für Gottes Richtlinien, der sich entwickelt. Also ein automatisiertes Verfahren, nach dem man einfach weiß und urteilen kann, das ist von Gott, das ist nicht von Gott. Umso mehr wir Gottes Wort und seine Liebe verinnerlichen, desto früher riechen wir auch, wenn etwas faul ist. Klingt logisch. Umso mehr ich mich mit etwas beschäftige, umso mehr mache ich mich auch vertraut damit, umso mehr weiß ich darüber und kann näher bestimmen, ob es dazu gehört oder nicht. Es geht da darum, die Bibel besser zu verstehen und darin zu wachsen, die Dinge richtig zu beurteilen. Und das ist letzten Endes dann auch die Schlussfolgerung, die Paulus aus Vers 10 zieht. Also, die Liebe, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Hier steht also, dass wir besser in der Lage sein sollten und sein werden, zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Die Formulierung, worauf es ankommt, meint immer das, dass sich vom Zweitbesseren unterscheidet, also die allerbeste Wahl. Man hat zwei Möglichkeiten. Eines ist vielleicht gut, aber es geht immer um das Bessere, worauf es ankommt. Es geht immer um eine Priorität. Ich habe einen Text aus Römer 12 mitgebracht. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Das fasst das im Endeffekt zusammen, was Paulus sich hier wünscht für die Gemeinde in Philippi. Wir müssen unterscheiden können zwischen solchen Dingen, die wirklich wichtig sind, und den weniger wichtigen, damit wir die richtigen Prioritäten setzen. Wenn du in der Weisheit Gottes wächst, kannst du am besten die richtigen Prioritäten für dein Leben erkennen. Und das aus den richtigen Motiven, nämlich aus Liebe und nicht aus Selbstsucht, sondern immer um das Wohl des anderen bedacht. Das ist das, wonach wir streben sollten. Das ist das, was sich Paulus auch für die Gemeinde wünscht. Ich glaube, mit diesem Sinn vor Augen können wir auch das Hohelied der Liebe nun auch besser einordnen. Ich fand das spannend, als ich über Liebe nachgedacht habe, mir einfach dieses Hohelied nochmal, dass er so bekannt ist, vorzunehmen, anzuschauen. Und ich finde, es gibt jetzt einen ganz anderen Sinn, zumindest für mich war das ein bisschen so. Hier wird nämlich genau von dieser Liebe gesprochen und ich lese mal vor aus 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Sie bläht nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe hört niemals auf. Und es ist eine göttliche Liebe, es ist die Liebe, die wir uns gerade angeschaut haben. Hier geht es nicht um die emotionale Liebe oder eine Liebe zwischen zwei Menschen. Liebe ist nicht blind, sondern aufmerksam und unterscheidet sorgfältig zwischen Recht und Unrecht. Das ist die einzig wahre Liebe. Allerdings kommt, und das sehen wir in dem Text, mit dieser einzig wahren Liebe auch immer eine Verantwortung. Wenn wir diese einzig wahre Liebe erkennen, dann kommt damit eine Verantwortung. Und zwar, habe ich das genannt, das einzig wahre Leben. Wenn uns Gott seinen Willen erkennen lässt, dann ist es auch immer ein Aufruf zur Handlung. Ist, glaube ich, logisch. Wenn wir im Wort Gottes was erkennen dürfen, was uns Gott irgendwie sagen möchte oder so, dann sagt er uns das nicht, damit wir irgendwie unseren Kopf voll machen oder, weiß ich nicht, uns weiter Theorie anhäufen, sondern dass wir das, was wir erkennen, auch umsetzen und tun und danach handeln. Weil das ist echter Glaube, das ist das, was Gott möchte, dass wir uns verändern. Deswegen stehen wir in der Verantwortung, das umzusetzen, was wir erkennen durften. Und Paulus schreibt auch Folgendes in Philipper 1, 10b und bis 11a. Sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Auf Grundlage der Erkenntnis aus der Schrift wissen wir, was Gottes Wille ist und sollen diesen nun auch tun. Das Wort lauter, das ist nicht mehr so sprachgebräuchlich, bedeutet aufrichtig oder echt. Man könnte es vielleicht auch mit authentisch übersetzen. Wir sind also aufgerufen, in allen unseren Lebensbereichen der eine gleiche Mensch nach dem Willen Gottes zu sein. Ohne Maske oder ohne ein zweites Gesicht. Keine zwei Gesichter für das Büro und den Ehepartner. Keine zwei Gesichter für den Alltag und die Gemeinde. Keine zwei Gesichter für die Schule und das Zuhause. Das griechische Wort bezeichnet etwas, das aus einer ganz reinen Substanz ist, sodass, wenn man es gegen Sonnenlicht halten würde, dieses ganz klar durchscheint. Es sind keine Makel vorhanden. Dort haben sich keine zwei Substanzen ineinander vermischt, sondern es ist rein und echt. Jesus möchte ein reines Herz, das ihm allein gehorcht und nachfolgt. Hast du so ein reines Herz? Die zweite Formulierung, die hier gleichsetzt, ist ohne Anstoß. Oder es wird auch oft untadelig übersetzt. Und das beschreibt am besten Christen, die durch ihr Verhalten nicht zur Sünde verleiten. Also die durch das, was sie tun, keinen Anstoß geben. Ihr zwischenmenschliches Verhalten ist von Jesus geprägt und sie achten in Liebe aufeinander. Ohne Anstoß bedeutet zwar nicht, dass man sündlos ist, aber dass man Sünde erkennt und sie lässt. Und dass man bei den Menschen auch um Vergebung bittet. Und dass man auch Wiedergutmachung leistet. Wirklich untadelig zu sein bedeutet, ein reines Gewissen vor Gott und vor den Menschen zu haben. Dazu gibt es eine Stelle, Apostelgeschichte 24, Vers 16 lese ich vor. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Und im Philipperbrief selber beschreibt Paulus auch selber nochmal ganz genau, was er mit lauter und untadelig eigentlich meint. Und er schreibt in Philipper 2, Verse 14 bis 15, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Das ist einer der motivierendsten Aussagen in dem Brief, finde ich. Untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Kinder in der Welt. Darum geht es, Nachahmer Jesu und echte Kinder Gottes zu werden. Das ist das einzig wahre Leben. Aber wie ist das machbar? Wie sollen wir das schaffen? Keiner von uns schafft es. Lange hält das keiner von uns durch, so zu leben. Vielleicht ein paar Stunden, maximal ein paar Tage. Was sagt der Text? Wie lange soll das Niveau gehalten werden? Schauen wir uns Vers 10 an. Bis auf den Tag des Christus. Das heißt, bis Jesus wiederkommt, sind wir aufgerufen, einen tadellosen Lebensstil zu führen. Zumindest wünscht sich Paulus das für die Gemeinde in Philippi. Am Tag des Christus wird Jesus als Richter auch unsere Dienste und Werke beurteilen und richten. Es wäre unmöglich, vor ihm zu bestehen. Doch Paulus ist noch nicht fertig hier in seiner Ausführung und fügt hinzu, dass unser Leben erfüllt sein werde mit Früchten der Gerechtigkeit. Und erfüllt, dieses Verb hier, meint ja das Vervollständigen, etwas Vervollkommenen. Dadurch wird etwas hundertprozentig. Die Früchte der Gerechtigkeit sollen also das einzig wahre Leben eines Gläubigen noch vervollständigen. Was sind jetzt diese Früchte der Gerechtigkeit? Also erstmal eine wahrscheinlich bessere Übersetzung wäre, die Früchte als Ergebnis hervorgebracht aus der Gerechtigkeit. Also Früchte, die rausgehen aus der Gerechtigkeit, die hervorgehen aus der Gerechtigkeit. Also es geht um die praktischen Taten, die aus dem Gerechtsein vor Gott resultieren. Es geht um einen Lebenswandel entsprechend der Stellung in Christus. Wir erinnern uns an die Epheserbriefreihe. Wir haben zwei Hälften gehabt. In Christus bin ich und deshalb wandle ich so. Das perfekte Leben, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, hat Jesus gelebt. Diese Früchte beinhalten also alle christlichen Verhaltensformen, die ein Gott wohlgefälliges Leben auszeichnen. Das bedeutet die Erfüllung aller Gesetze, die in der Bibel stehen. Also natürlich auch das, was wir uns bereits angeschaut haben, die Lauterkeit und Untadeligkeit aus dem vorherigen Vers. Alles in allem in den Früchten der Gerechtigkeit. Paulus skizziert hier also und wünscht sich also das perfekte Leben eines gottesfürchtigen Menschen für die Gemeinde in Philippi. Und genau deswegen ist es auch das einzig wahre, lebenswerte Leben. Es ist das Leben, wozu wir geschaffen worden sind. Aber es ist offensichtlich, dass es nicht machbar ist, diesen Anforderungen zu entsprechen. Wir können die Gerechtigkeit Gottes nicht erfüllen. Und hier zeigt sich die unglaublich große Gnade Gottes. In Vers 11 enthüllt Paulus ganz am Ende dieses Gebets den eigentlichen Ursprung des Ganzen und die eigene Kraftfälle. In Philipper 1, Vers 11: Die Früchte der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Das bedeutet, Jesus bewirkt die Früchte der Gerechtigkeit. Er streut die Saat. Jesus arbeitet an dir, um dich ihm ähnlicher zu machen. Er bewirkt deine Umgestaltung. Du kannst es nicht aus eigener Kraft tun. Keine einzige Frucht der Gerechtigkeit hättest du erfüllen können. Jesus hat das alles getan, damit du gerecht vor Gott sein darfst. Aber was ist der Zweck deiner Erlösung? Warum hat er das getan? Für das einzig wahre Leben, nämlich Christus ähnlicher zu werden. Darum geht's. Aus Liebe zu ihm und aus Dankbarkeit für seine große Tat, für deine Errettung, sollten wir ihm ohne Zögern nachfolgen und uns tagtäglich verändern lassen. Eigentlich. So zumindest würde dein Leben aussehen, wenn du dich mit all deinem Sein Gott hingibst. Sieht dein Leben so aus? Lässt du dich tagtäglich verändern? Die Beziehung zu Jesus, die Liebe zu ihm, die Liebe zu Gott und seinem Wort, die Ausrichtung auf die Erwartungen Gottes, die zeigt sich am Ergebnis deines Lebens. Und nur darum geht es, das einzig wahre Leben zu leben. Paulus betet, dass seine Geschwister in Philippi mit diesem Leben in der Liebe Jesu in höchstem Maße erfüllt werden. Paulus weiß, dass es wohl einer der edelsten und liebevollsten Wünsche ist. Behaupte ich zumindest. Ich finde so etwas edel. Paulus schreibt später im Philipperbrief, dass er alles für Schaden achte gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn, um dessen Willen er alles eingebüßt hat, und er achtet es für Dreck, damit er Christus gewinnt und in ihm erfunden werde. Dreck kann man hier auch noch mit schlimmeren Wörtern übersetzen. Für Paulus ist neben Christus alles andere Verlust, Müll und Kot. Allein Christus ist die Priorität. Paulus ist mit dem Gebet noch nicht fertig und wir erfahren ganz beiläufig in den letzten Wörtern den einzig wahren Sinn des einzig wahren Lebens. Ich lese vor, noch ab Vers 9. Und das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Alles geschieht zur Ehre und zum Lob Gottes. Der tadellose Lebenswandel, der in dem Gebet beschrieben wird, den Paulus hier beschrieben hat, ehrt Gott. Auch die Wirkungen Jesu mit Früchten der Gerechtigkeit preisen Gott. Vor allem Tod und Auferstehen Jesu verehren Gott und seinen Heilsplan. Wir sind seine Geschöpfe geschaffen, um ihn zu erhöhen und ihm die Ehre zu geben. Er ist Alpha und Omega, Erhalter des Lebens. Wem sonst würde die Ehre gebühren? Ihm gebührt die Ehre. Also lebe auch zur Ehre Gottes. Denn das ist der einzig wahre Sinn, den wir haben. Ich komme zum Ende. Auch das habe ich geklaut aus der Werbung. Mach das einzig wahre. Nur ich gebe diesem Slogan oder diesem Spruch eine neue Bedeutung. Man könnte sich jetzt fragen, bedeutet das, dass Gott alles in mir wirkt und ich gar nichts tun brauche? Wenn wir jetzt am Ende gesehen haben, Jesus ist es, der die Frucht der Gerechtigkeit wirkt. Ja und nein. Gott wirkt alles in uns. Gott wirkt alles in dir. Die Erkenntnis im Wort Gottes, das Wollen der Veränderung und die Veränderung selbst. Aber es gibt trotzdem was zu tun. Nämlich richte dich voll und ganz nach ihm aus. Und das jeden Tag. Gib ihm dein ganzes Leben. Wow, toll. Hat man oft schon gehört, aber wie genau geht das eigentlich? Was ist das? Was bedeutet das genau? Und ich glaube, es gibt nur einen Weg, dass die Liebe in Erkenntnis wachsen kann. Und er hat zwei Schritte, zumindest laut dem Text hier. Erstens, die Liebe, um die hier gebeten wird, um die es geht, die Liebe in Erkenntnis kommt aus dem Wort. Also lies die Bibel. Fang an, sie wertzuschätzen, das Geschriebene wertzuschätzen und Gott wertzuschätzen. Und zweitens, wünsch dir von Gott den Wachstum in den Bereichen, die dir beim Bibellesen wichtig geworden sind. Nimm dir ein Beispiel und bete. Schau dir Paulus an. Er betet dafür. Er weiß, dass Gott das in ihm bewirkt, aber er betet dafür. Er ist aktiv daran und er tut es täglich. Bete für dich, aber bete auch vor allem für deine lieben Mitgeschwister. Und nicht nur für die Liebsten. Ist doch eigentlich verwunderlich, wie Paulus hier bei so einem großen christlichen Bekanntenkreis, den er hat, nach all den Missionsreisen und nach seiner Bekanntheit, noch so ein aufrichtiges Interesse an all seinen Brieffreunden, nenne ich sie mal, aufrechterhalten kann. Wie geht das? Die Antwort ist einfach. Durch Gebet. Paulus ist ein Mann des Gebets. Wir sollten uns angewöhnen, regelmäßig zu beten für unsere Mitmenschen. Denn das fördert das Interesse von uns selber zu diesen Menschen und auch die Liebe zu diesen Menschen. Wenn wir ständig an sie denken, an ihre Bedürfnisse denken, für sie beten. Ich möchte zum Schluss noch einmal den Text vorlesen, 9 bis 11. Und zum Abschluss beten und ich bitte euch jetzt schon mal dazu aufzustehen. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Der Herr, ich möchte einfach danken für Paulus großes Vorbild. Ich möchte danken, dass wir dieses Gebet haben von ihm. Und ich möchte danken, dass einfach seine aufrichtige Liebe zu seinen Mitgeschwistern hier so deutlich wird. Und ich bitte dich darum, dass auch ich und wir so eine Liebe bekommen, Herr, dass sie in uns wächst, dass uns unsere Mitgeschwister wichtig werden und vor allem, dass wir ihnen das Beste wünschen und für sie um das Beste beten, wie Paulus es hier tut. Hier geht es um das einzig Wichtige, um deine einzig wahre Liebe, um das einzig wahre Leben, das wir zu leben haben und den einzig wahren Sinn, den wir hier auf Erden haben, Herr. Und ich danke dir einfach, dass wir das heute erkennen durften. Und ich bitte dich, dass wir das mit in die Woche nehmen können und umsetzen können, Herr. Ich bitte dich, dass Gebet etwas Normales und Tagtägliches für uns wird. Und ich bitte dich, auch ganz klar, so wie Paulus es bittet, für diese Gemeinde, dass einfach die Liebe in Erkenntnis hier wächst, dass wir einfach mehr von deiner Wahrheit erkennen dürfen jeden Tag und dass es uns anspornt, uns auch dahin zu verändern, Herr. Und ich danke dir, dass wir es nicht aus uns selbst tun müssen, sondern dass du diese Veränderung in uns tust, Herr. Das ist solche Gnade. Amen. Ja, ich habe zum Schluss noch eine wirklich praktische Anwendung. Und zwar würde ich das gern mit euch direkt umsetzen und hier Gebetsgruppen bilden, also so wie wir es öfters mal haben, dass ihr euch umdreht einfach zu sechst oder fünft zusammen und dass ihr nicht für praktische Anliegen betet wie Gesundheit oder Sonstiges, sondern dass es hier um die wirklich wichtigen Dinge, die wir heute gesehen haben, geht, dass wir uns füreinander beten, einfach, dass wir Erkenntnis haben im Wort. Ich würde euch einladen, dass wir das jetzt tun.